Im Namen Gottes des Gnädigen, des Barmherzigen, aller Lobpreis gebührt Gott dem Erhabenen, dem Herrn aller Welten. Sein Frieden und Segen sei mit unserem Propheten Mohammed, Friede sei mit ihm und seinen reinen Nachkommen, die unfehlbaren reinen Ma'asumin, Friede sei mit ihnen.
Sayyidina wa Nabiyyina Abil Qasim al-Mustafa Muhammad. وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين لا سيما بقية الله في الأرزين واللعن الدائم على أعدائهم أعداء الله أجمعين وأفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد. قال الله تبارك وتعالى في محكم كتابه الكريم يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم. خدای متعال انشاءالله در این شبهای عزیز
Möge Allah der Erhabene in diesen wertvollen Nächten, in diesen Nächten, die Abu Abdullah al-Hussein gehören, und seinen lichterfüllten Gefährten unsere Herzen erfüllen mit dem Licht der Lehren des Heiligen Koran und der Familie der Ahle Bayt, vor allem die Liebe zu Sayyid al-Shuhada mit einem Salawat auf den heiligen Propheten. Heute Nacht ist ein Feiertag und vielleicht sind neue Geschwister heute dazugekommen. Möchte ich gerne 2-3 Minuten von den Themen der vergangenen Nächte zusammenfassend Ihnen mitteilen und dann anschließend unser Gespräch weiterführen. Wir sagten bereits, dass es etwas Gemeinsames gibt unter allen Menschen, wonach sie suchen. Egal welche Nationalität, Religion, Sprache, Ethnie. Und das ist ein der wichtigste und grundsätzlichste Bedürfnis aller Menschen. Und es ist ein Wort mit zwei Eigenschaften. Alle Menschen suchen im Laufe ihres Lebens nach sind sie auf der Suche nach Leben. Ein Leben, der einhergeht mit Genuss, mit Sicherheit, mit Bequemlichkeit. Ein Leben, in der sie zufrieden sind mit sich selbst. Und wenn sie sich ihr Leben anschauen, sogar mehr als dies stolz auf sich sind. Und schön für diejenigen, die, wenn sie sich ihr Leben anschauen, sie stolz auf sich selbst sind. Es ist der Stellung des Menschen würdig, ein solches Lebens. Und sie wünschen sich, dass dieses fortwährend ist und nicht für eine kurze Zeit. Ein solches Leben, wo kann dieses gefunden werden? Es gibt bestimmte Faktoren, die für die Erfüllung eines solchen Lebens, für das Finden dieses verlorene Glück gibt es einige Faktoren, die wichtig sind, und wir haben über die einige Faktoren in den letzten Nächten gesprochen und sagten, dass nur die Menschen ein solches Leben führen können, die vernünftig leben, die auf Basis ihrer Vernunft mit Weisheit Entscheidungen treffen, planen und ausführen. Was bedeutet das jetzt konkret, vernünftig zu leben? Ich möchte vernünftig leben. Was soll ich tun? Vernünftig zu leben bedeutet, seien Sie bitte achtsam, was ich sage. Vernünftig zu leben bedeutet, dass wenn ich gewiss sein will, dass mein Leben auf dem Wege der Glückseligkeit, der Gesundheit und des Rechten ist, ohne vom Weg abzukommen, dann muss ich mein Leben auf Basis der Vernunft koordinieren und steuern. Nur dann kann ich ein gesundes Leben führen, wenn ich mein Leben auf Basis der Vernunft koordiniere und steuere. Sehen Sie, meine Lieben, dieser weise Schöpfer, dieser liebevolle Schöpfer hat auf Basis seiner Weisheit, weil er seine Diener liebt und obwohl nichts, was wir tun, ein Mehrwert, ein Vorteil für ihn hat, also sprich, ob wir alle in die Hölle kommen oder ins Paradies, das ändert nicht an seiner Herrlichkeit und an seiner Göttlichkeit. Er ist Rani, er ist unabhängig und unbedürftig. Aber weil er uns, seine Diener, liebt, will er, dass wir den Weg der Glückseligkeit in absoluter Gesundheit und mit voller Elan erreichen, hat er, damit wir in unserem Leben nicht vom Weg abkommen, zwei Maßstäbe bestimmt. Dass wir uns, unsere Persönlichkeit, stets damit koordinieren können. Ein Architekt, ein Designer, der ein Haus konzipiert und baut, will er sehen, ob diese Wand geradeaus hochgeht, hat er ein Werkzeug, mit dem er feststellen kann, ob diese Wand gerade ist oder nicht. Dass die Menschen von der Glückseligkeit abgekommen sind, ist, weil sie nicht eingestellt und justiert sind auf ihre Glückseligkeit. Viele Motoren, menschliche Motoren, funktionieren heutzutage nicht richtig. Wir müssen uns stets einstellen lassen. Der erste Maß ist der heilige Prophet, der heilige Koran und die Ahlul Bayt. Ein vollkommener Mensch, welches die Wahrheit des heiligen Korans darstellt, ist ein Indikator, an dem ich mich stets auszurichten habe. Wir Männer, wir Frauen müssen uns stets mit dem vollkommenen Menschen, am vollkommenen Menschen ausrichten. Der heilige Prophet des Islams, Muhammad ibn Abdullah, sallallahu alaihi wa alihi wa sallam, ist diese Referenz. Amir al-Mu'minin Fatimatu Zahra, die 12 Ma'asum, wir müssen uns stets an ihnen ausrichten. Ein Problem, was wir heutzutage haben, ist, dass wir sie nur in eine Vitrine gestellt haben und nur anschauen und sagen, was für ein Prophet, was für ein Imam und Fatimatu Zahra erst recht. Sehen Sie, es geht hier nicht darum, sie zu würdigen und von ihnen mit löblichen Worten zu erzählen. Es ist so, wie Frauen ihr Geschirr in die Vitrine stellen. Wunderschönes Geschirr und der Mann träumt davon, mal Obst darin zu essen oder Tee davon zu trinken, und die Frau sagt, nein, nicht anfassen, das ist nur eine Dekoration. Ganz ehrlich, für die meisten von uns ist der heilige Koran heute nur ein Einrichtungsgegenstand, den ich im Schrank haben muss. Somit wird kein Mensch zum Menschen werden. Wir müssen den heiligen Koran in unserem Leben hineinführen. Wir müssen den heiligen Problem in unserem Leben hineinführen. Unsere Hochzeit, unsere Bemühungen. zweitens Verstand. Der zweite Maßstab ist der Verstand als innerer Prophet. Wir sollen uns stets an unserem Verstand ausrichten. In vier Bereichen sehen Sie, wie genau dieses Thema ist. Es gibt einen Menschen über den Menschen. Und Allah hat jedem Menschen Verstand gegeben. Wenn muss sich in vier Bereichen mit dem Verstand organisieren. Im ersten Bereich das, was er sieht, seine Überzeugungen. Wir müssen an Dinge überzeugen, die der Verstand als klar und eindeutig sieht. Ich habe nicht das Recht, als ein Mensch an alles zu glauben. Ich habe nicht das Recht, an Aberglauben zu glauben. Woher haben Sie dieses, ich habe nicht das Recht? Das sagt mein Verstand. Hier befiehlt mir mein Verstand, was zu tun ist. Ich habe nicht das Recht, das, was keinen Grund hat, dann zu glauben. Bei Gott. Schauen Sie sich an, wie abergläubig die Menschen heutzutage sind. Ihre Gedanken, ihre Vorstellung. Wie viel Aberglaube gibt es in der Religion? Möge Gott der Seele gnädig sein von dem Imam dieser Moschee, Imam Beheshti. Er sagte, wir müssen es schaffen, Aberglaube vom Leben der Menschen zu löschen. Die Überzeugung der Menschen werden dadurch korrigiert. Ihre Weltanschauung wird korrigiert. Lassen Sie mich eine Überlieferung vom heiligen Propheten vorlesen. Ibn Asir, ein sunnitischer Wissenschaftler, hat dieses in Nahawi aufgeführt. Lassen Sie uns heute Abend entscheiden, so wie es jetzt gesagt wird, vorzugehen. Sehen Sie, was draufsteht. Der heilige Prophet sagte, gucken Sie auf meinen Ring. Seien Sie entweder ein Ulema Rabbani, ein Gesandter Gottes, und wenn Sie das nicht sind, dann versuchen Sie es anderen Menschen beizubringen. Seien Sie ein Muta'allim. Emma steht für einen Satz. Anama annas. Anaka wahiden min annas. Was bedeutet das? Ich bin einer dieser Menschen. Mir ist es egal, ob richtig oder falsch. Wohin die Menschen gehen, dort werde ich folgen. Die meisten Menschen leben heutzutage so. Mein Schöpfer, ein Mensch lebt doch nicht so. Ein Mensch darf nicht Emma sein. Ein vernünftiger Mensch. Verzeihung, aber warum lebst du so? Heute muss ich so leben. Wir sagen nicht, dass du zurückgeblieben sein sollst. Du sollst so leben, wie man heute lebt, aber lebe mit Bewusstsein und mit Wissen. und ziehe deinen Körper und deinen Geist nicht mit dir in den Dreck. Das ist ein kleines, ein sehr, sehr kleines Beispiel. Zum Beispiel fragt man, warum operierst du deine Nase? Er sagt, es ist Mode. Oder sie sagt, es ist Mode. Kein weiterer Grund. Warum ziehst du dich so an? Es ist Mode. Lassen Sie mich eine Sache sagen, ich hoffe, Sie glauben mir. Die Bewohner von Kufa hatten als Gruß, als Problem, dass sie, sobald sich einige von dem Hussein getrennt haben, sie sich alle trennten und sobald sie sich anschließten, sich wieder zurückbegaben. Man bezeichnet sie als Rokos Halal, wo immer eine Aufruhr war, sind sie dorthin gegangen. Und sie haben sich verletzt, sich gegenseitig, haben bis zu 25 Jahre nach dem Propheten deswegen geweint. Und sie kennen das vielleicht. Sie haben vor großem Leid, haben sich auf den Grab von Abu Abdullah und Hussein geworfen und weinten und sagten, Hussein, wir haben einen Fehler getan, Hussein, aber es half nicht mehr. Und waren sogar so weit, einander zu töten. Warum lebt ihr so? Zweitens, Begierden und Wünsche. Auch unsere Begierden und Wünsche müssen mit unserem Verstand koordiniert werden. Hören Sie bitte genau zu, meine lieben Jugendlichen. Ihre Bedürfnisse und Triebe müssen Sie mit Ihrem Verstand koordinieren und managen. Ihre Freundschaften, Ihre Feindschaften. Ein vernünftiger Mensch erlaubt es nicht, Interesse an allem zu entwickeln. Er ist vernünftig. Eine der Bedeutungen, die für den Verstand aufgeführt werden, ist der Verstand setzt den Menschen unter Ketten, in Ketten, wenn er seine Triebe folgen will, wenn er sagen will, ja, mein Herz begehrt danach und das möchte ich sehr, sehr gerne machen, auch wenn es Gott nicht will und auch wenn der Verstand es verbietet, tue ich es trotzdem. Ein vernünftiger Mensch würde das nicht tun. Er wird koordiniert. Drittens, Taten. Das Dritte, was wir mit unserem Verstand koordinieren sollten, sind unsere Taten. Was sind Taten? Das, was wir sagen, unsere Blicke, den Weg, den wir gehen, die Verbindung, die wir haben, die Taten, die von uns ausgehen, das, was wir verdienen, all das muss mit dem Verstand koordiniert werden. Die Dinge, die der Verstand nicht will, sollten wir nicht annehmen. Die Dinge, die der Verstand akzeptiert, sollten wir annehmen. Das ist wirklich der innere Prophet. Und wenn der innere Prophet in unserem Leben kommt, sollten wir sehen, was dort passiert. Unser Bruder sprach vorhin über üble Nachrede. Der heilige Prophet sagte, wenn ihr vernünftig redet, werden 2/3 dessen, was ihr sagt, gekürzt. Eine Überlieferung. 1/3 dessen, was ihr sagt, 2/3 würdet ihr nicht mehr sprechen. Ein vernünftiger Mensch würde ja nicht Unsinn erzählen. Er ist ja nicht dabei, nur Blödsinn von sich zu geben. Ein vernünftiger Mensch nicht. Eine Überlieferung von Amir al-Mu'minin, die ich hier vorlesen möchte. Wenn mir zum Beispiel gesagt werden würde, Sie haben die Verantwortung aller Universitäten dieser Welt. Zum Beispiel. Und ich würde diese Überlieferung an alle Pforten der Universitäten schreiben. Das ist eine internationale Überlieferung. Das sind Überlieferung oder nicht, nur an eine, nicht an eine Religion gebunden sind. Khomeil, dessen Mitgebet sie lesen, war der Geheimnisträger von Amir al-Mu'minin Ali alayhi salam. Eines Tages rief er ihn zu sich: Meine Freunde, schreiben Sie sich diese Überlieferung aus. Schreiben Sie diese Überlieferung in Ihrem Herzen, in Ihren Gedanken. So dass Sie es nie vergessen, meine Geschwister. Khomeil, sagte er. Möge Allah die Frauen, die hier sitzen und so aufmerksam zuhören, segnen, inshallah. Vielen Dank. Amir al-Mu'minin sagte: Khomeil, ich sage dir zwei Dinge. Und die deine gesamte Glückseligkeit sind in diesen zwei Worten. Oder zwei Sätze. Lassen Sie uns kurz beten. Lassen Sie uns bitte kurz beten zusammen. Allah, lass diese Überlieferung heute Abend, zeige uns die Wahrheit dieser Überlieferung und lass sie in unserem Herzen für ewig verbleiben. Er sagte: O Khomeil. Amir al-Mu'minin sagte: O Khomeil. Wir Talabe sagen, die Arabisch lernen, Harakat ist männlich. Nach einem Naf ist es Fadi Umum. Das heißt, O Khomeil, Stück für Stück deiner Taten, dessen, was von dir ausgeht, von dem Kleinsten bis zum Größten, muss von Erkenntnis ausgehend sein. Es muss von deiner Vernunft ausgehend, von Weisheit, auf Basis von Weisheit zu einer Entscheidung kommend. Und auch wenn sie nur ein Wort sprechen wollen. Der zweite Satz ist: O Khomeil, wenn deine Augen blind werden, ist es viel leichter als zu sagen, mein Verstand ist blind. Das ist gut. Sagen einige, blind zu sein ist besser als und das ist etwas anderes als Ethik. Ein vernünftiger Mensch, wird er übermütig? Wird ein vernünftiger Mensch neidisch? Wird er nörgelnd? Ein vernünftiger Mensch, wird er habgierig? Würde ein vernünftiger Mensch in dieser Welt vor anderen versuchen, etwas vorzumachen? Er sagt, die kleinsten und die niedrigsten Menschen, die niedersten Menschen, sind die in dieser Welt mit ihrem Auto, mit ihrem Aussehen, mit dem Geld, was sie haben, anderen beeindrucken wollen. Das zeigt, wie klein sie sind. Der Gott, der diese Welt erschaffen hat, sagt, diese Welt ist sehr klein. Und du willst hier mit deinem Haus eingeben. Ein vernünftiger Mensch, würde er mit dieser Welt anderen etwas vormachen wollen? Imam Zain al-Abidin hat eine Überlieferung. Ihr wisst nicht, was Allah einen vernünftigen Gläubigen gegeben hat, wenn die Vorhänge beiseite gehen würden und sie wüssten, wie viel ein vernünftiger Gläubiger von seinem Schöpfer bekommt und wie reich er ist, würden sie alle vor Neid sterben. Wie sehr habe ich schon mal der Dienerschaft und dem Glauben von einem anderen Menschen, war ich neidisch drauf, wie oft zu seinem Leben, zu anderen Dingen, die er hat. Meine lieben Schwestern, nicht, dass sie auf die Straße gehen und sich dort herausputzen, um mit diesem Herausputzen anderen zu... Nein, seien sie nicht so. Sie sind viel zu schade dafür. Viel zu schade dafür, sich für andere zu schminken. Machen Sie das für Ihren Ehemann. Machen Sie sich schön für Ihre Frau. Meine lieben Jugendlichen, seien Sie sauber. Seien Sie gut aussehend. Seien Sie gepflegt. Aber nicht dafür, um das Herz anderer zu erlangen. Sondern sagen Sie, ich bin gläubig. Und ein gläubiger Mensch muss den Blick anderer wert, einen Wert zu missen. Diese Haarbürste, die sie über ihren Kopf kämmen, auch das kann dann dazu erwartet werden. Und aus diesem Grund ist es, dass Gott gestern sagte, wie ich schon sagte, den Propheten schickte, damit er den Schatz der Weisheit unter den Menschen zeigt. Wenn Sie heute Nacht Al-Balagha haben, lesen Sie den ersten Khutbah, die erste Rede. Amir al-Mu'minin sagt, sobald er zur Philosophie des heiligen Propheten kommt, sagt er, wisst ihr, warum Gott diese Propheten euch geschickt hat? Nur damit wir fasten und beten und zur Pilgerfahrt gehen und so weiter und so fort. Es wird gesagt, nein. Wenn du das nicht vernünftig tust, wirst du auch das verlieren. Sehen Sie? Gott hat diese Propheten geschickt, damit sie ihre Menschen aus der Unwissenheit rausholen und die tiefe Unwissenheit sind, von ihnen zu retten. Für nichts anderes. Der heilige Prophet ist gekommen, um vernünftige Menschen zu erziehen. Der heilige Prophet ist gekommen, um Mystiker zu erziehen. Welch eine schöne Religion. Zeigen Sie diese Religion und sehen Sie, wer nicht bereit ist, Diener Allahs zu sein. Wir zeigen uns nicht der Menschheit. Sonst würden Sie den Islam und seine Denkschule, wenn wir es richtig repräsentieren, richtig zeigen, würden sich alle Menschen vor Ihnen niederknien. Meine lieben Freunde, lassen Sie heute Abend mit unserem Herrn Hussein sagen, warum bist du nach Karbala gekommen? Und du bist nicht allein gekommen, du hast auch Ali Asrad gebracht und den Rasim. Du hast alle eingesammelt. Verzeihen Sie, dass ich das so sage. Imam Hussein, du hast deine Familienangehörigen gegenüber all den Schwertern und all die Lanzen gestellt. Was ist in Karbala los? Eine Handvoll Menschen, die nur so tun, als ob sie religiös wären. Und die Wahrheit der Religion, was Hussein ist, losgelassen haben. Und was passiert, wenn die Menschen unvernünftig werden? All diese, die sich um Imam Hussein versammelt hatten, waren Menschen, die das Gebet mit Imam Hussein gebetet haben. Aber wenn sie dann ihren Schwert rauszogen, wollten alle, indem sie Hussein töten, sich Allah nähern. Ich habe ein Wort gesehen, das mich sehr bedrückt hat. Als Imam Hussein in der Grube lag, wurde er umgeben. Diejenigen, die vorne waren, haben mit dem Schwert gekämpft. Diejenigen, die etwas weiter hinten waren, hatten Speere, die sie auf den Körper von Imam Hussein niederregnen lassen. Und diejenigen, deren Pfeile Imam Hussein nicht erreichten, hoben Steine vom Boden und haben den Körper der Sohn von Fatima angepeilt und angezielt. Wir haben eine Frage. Ist es wajib, Steine zu werfen? Warum habt ihr das getan? Wissen Sie, wie weit ein Jawhid geht? Ein Jawhid geht so weit, dass er Hussein mit Steinen zu bewerfen als Sawab sieht. und sagt, es hat Sawab, ich tue das, um dem Sawab den Segen zu erreichen, zu erzielen. Da ist es so, dass wenn wir zu Imam Hussein, für Imam Hussein 40 Tage lang trauern und um dann an Arba'in die Trauer zu rezitieren. Schauen Sie mich bitte an. Hussein Can, du hast alle eingeladen, sodass alle nun wussten, was richtig und was falsch ist. Du hast sie mündlich eingeladen, schriftlich eingeladen, öffentlich eingeladen, persönlich eingeladen. Und Sie kennen das am Tag von Ashura, ich will es nicht wiederholen, hat er seine Rüstung ausgezogen. Er hat den Turban des Propheten angezogen, die Kleidung des Propheten, die Aba des Propheten, und ist vor diesen Soldaten hingegangen und rief: O ihr Menschen, ich bin der Sohn des Propheten, ich bin nicht gekommen, um mit euch Krieg zu führen. Ich bin gekommen, um euch auf dem Weg der Glückseligkeit zu führen. Ich bin gekommen, um euch aus diesem Leben, in der ihr lebt, herauszuholen, um euch zu helfen. Auf einmal rief jemand: Schreit und freut euch, damit niemand Hussein hört. Warum tut ihr das? Sagte der Imam Hussein. Anzetu, seid ruhig und hört zu, was ich Hussein euch zu sagen habe. Haben Sie auf ihn gehört? Hört denn jemand, der Jahil ist, auf das, was richtig ist? Wenn Sie 5 Stunden vor einem Menschen sitzen, der Jahil ist, dann will er nicht mal eine Minute zuhören. Auch wenn er 5 Stunden Blödsinn macht, ist er nicht bereit, eine Stunde zuzuhören, eine Minute zuzuhören. Darf ich Ihnen sagen, wie Imam Hussein zurückgekehrt ist? Hier ist es angebracht zu weinen, meine lieben Schwestern. Die Herrin Zainab sah, dass ihr Bruder Hussein mit einem blutigen Gesicht zurückkommt. Und sagte: Mein Bruder, warum kommst du so zurück? Er sagte: Ich wollte sie auf dem richtigen, rechten Weg rufen, aber meine Schwester, anstatt mir zuzuhören, haben sie mich mit Steinen beworfen und mein Gesicht getroffen. Sind das vernünftige Menschen? Und der zweite Punkt. Aber Mann hat, da ist auch Liebe mit drin. Sehen Sie, jemand möchte Sie manchmal aus Hochmut beraten und jemand anders brennt wie eine Kerze. Imam Hussein war ein Karbala wie eine Kerze, der brannte und die Menschen zum Guten rief. Aber er sah, dass diese blinden, tauben Menschen, denen man die Vernunft genommen hat, ist das Letzte, was er tat, folgendes gewesen. Er sagte: Wenn ich sie von ihrer Törichtheit rausholen will, muss ich mein Blut dafür bezahlen. Mit meinem Blut werde ich sie von ihrer Unwissenheit rausholen. Warum hat er sie eingeladen? Warum hat er sie aufgerufen und ihnen seine Empfehlung gegeben und sie zum Rechten versucht zu leiten? Warum hat er sein Blut gegeben? Warum hat er sein Asral geopfert? Warum musste Ruqayyah so allein gelassen sein? Warum musste Zainab sagen: Oh, Prophet, wenn diejenigen, deren Blicke mich nicht sehen dürfen, nicht da gewesen wären, dann würde ich dir die Flecken auf meinem Körper zeigen, Jeder, der die Bewegung von Imam Hussein außer das, was ich Ihnen heute sage, interpretiert, hat es falsch interpretiert. Ist denn raus, meine lieben Freunde? Sie wissen, arabische Begriffe sind sehr tiefgehend. Wann wird es denn raus verwendet? Zu einem Zeitpunkt, wo jemand gerade dabei ist zu ertrinken. wenn jemand gerade dabei ist, im Meer zu ertrinken und mit seinen Händen und Füßen versucht, sich über Wasser zu halten, sagt man Fastangazil Qariq. Holt den, der gerade dabei ist zu ertrinken, aus dem Meer raus und hilft ihn. Imam Hussein sah, dass die Menschen der damaligen Zeit im Meer der Unwissenheit und Törichtheit dabei sind zu ertrinken, zu ersticken, und hat sein Blut und die ihm lieb waren gegeben, damit er die Menschen von diesem im Meer der Törichtheit zu versinken, zu retten. So wie Islam also die Religion der Vernünftigkeit ist, und das möchte ich heute hier verkünden, o ihr, die ihr unsere Denkschule und unseren Hussein anders interpretieren wollt. Hussein und seine Bewegung und sein Ashura sind nichts anderes außer Vernunft, sind nichts anderes außer Erkenntnis, sind nichts anderes außer das Entziehen von Aberglaube aus dem Glauben, ist nichts anderes als das Herausschneiden jeglicher Über- und Untertreibung, jeglicher Extremismus. Hussein ist der Weg der Vernunft, des Verstandes. Und wenn wir weinen, dann weinen wir, weil das eine Frage des Verstandes und der Vernunft ist. Und wenn wir lieben, dann lieben wir auf Basis der Vernunft. Und dieser Jugendlicher, der hierhin ist, und meine Jugendlichen, hören Sie zu. Wenn Sie hier sind und Sie einen anderen Grund haben, außer das, was ich Ihnen versuche zu vermitteln, dann sind Sie falsch hier. Auch wenn Sie sagen, dass Sie verrückt sind, dann müssen Sie verrückt sein, weil Ihr Verstand das sagt. Ansonsten wird diese Verrücktheit zu etwas anderes führen. Diese Verrücktheit und dieses von Sinnen sein für Hussein muss im Gefäß der Vernunft passen. Diejenigen, deren Liebe, deren Emotionen, deren Temperament nicht in dem Gefäß der Vernunft passt, deren Trauer, deren Zorn nicht in dem Gefäß der Vernunft passt, sind sie auf dem Holzweg. Wer hat gesagt, dass sie ein Schloss an eine Kette an ihren Körper binden sollen? Das ist fern der Vernunft und viele andere Dinge, die ich hier nicht nennen möchte. Die Denkschule von Hussein ist die Denkschule der Vernunft. Daher bitte ich darum, meine lieben Brüder und Schwestern, versuchen Sie nicht stets die Denkschule von Hussein stets auf irgendeine Art und Weise aufzupeppen im Sinne von übertreibend dafür sorgen, dass geweint wird und dass getrauert wird. Nein, es muss alles vernünftig sein. Auch wenn wir weinen, weinen wir auf Basis der Vernunft. Der Verstand sagt, geh zu der Trauerzeremonie von Imam Hussein, setz dich unter den Guten hin. Wir haben nicht das Recht, übertreibend zu sein, nur weil wir etwas anderes im Sinne haben. Nein, die Denkschule von Hussein ist die Denkschule der Verstand. Wir sind hier zusammen, um auch wenn 4 oder 5 unter uns sind, die gut sind, damit wir anderen auch mit ihnen die Möglichkeit haben, unsere Sünden vergeben zu bekommen. Lassen Sie mich Ihnen eine Überlieferung vorlesen. Sehen Sie, die Zeit ist leider fortgeschritten. Wenn ich jetzt damit dieses Thema, was ich heute nicht mehr beenden kann, Ihnen erkläre, dann würde ich dem nicht gerecht. Aber lassen Sie mich nur vielleicht so viel sagen und den Rest heben wir uns für morgen auf. In unseren Überlieferungen wird gesagt, meine lieben Jugendlichen, meine Schwestern, meine Brüder, unsere Religion ist diese Religion. Es besagt, die Schönheit liegt in den Worten, die Sie verwenden. Haben Sie eine schöne Worte, sind Sie ein schöner Mensch. Haben Sie keine schönen Worte, werden sich die Menschen von Ihnen entfernen, weil Kamalu fil Akhl und die Tugend, Vervollständigung ist in der Vernunft. Seid vernünftig und ihr werdet vervollkommnet. In einer anderen Überlieferung, der auch im Qurarul Hikam des Amir al-Mu'minin ist, La ilaha illallah, hören Sie bitte zu. Al-Aqallu Raqiyun ila Illiyin. Der Verstand ist die Hand des Herzens. Wenn wir unseren Verstand, wenn wir unseren Herzen, wenn wir unsere Taten, wenn wir unsere Ethik an die Vernunft geben, wird es uns zu Illiyin führen. Lassen Sie mich diese Frage stellen. Meine Freunde, achten Sie bitte auf diese Frage und behalten Sie es bis morgen in Ihrem Gedächtnis und denken Sie darüber nach. Wissen Sie, dass Karbala ein Mythos ist? Verzeihen Sie, dass Karbala ein Rätsel ist? Wissen Sie, dass Menschen, die ein Leben lang den Koran rezitierten, es auswendig kannten, in Karbala gefallen sind? Im Sinne von noch nicht mal die Religion, noch nicht mal Imam Hussein als Moslem anerkannten. Und es gab andere, die noch nicht mal Muslime waren, Imam Hussein eine Sekunde sahen und in seinem Bann gefangen waren. Wie kann das sein? Welch ein Rätsel ist es, so viele erfahrene, einige besondere Gefährten und Freunde von Imam Hussein in Karbala gestolpert sind und die Prüfung nicht bestanden haben und einige andere so schnell sich Imam Hussein hingegeben haben. Wissen Sie, was die Antwort ist? Die Frage ist Vernunft. Die anderen waren Jahel, aber die anderen haben ihren Verstand auf die beste Art und Weise verwendet, um das Beste auszuwählen. Meine Frage ist, warum sind von diesen 30.000 nur Hor und ein paar andere gekommen? Warum sind die anderen alle dort stehen geblieben? Weil Hor das Ebenbild der Vernunft ist in Karbala. Wir Perser sagen, er hat eine 1x1-Rechnung gemacht. Machen Sie das doch auch, meine lieben Geschwister. 2 Minuten, 10 Minuten, denken Sie darüber nach, ob das, was Sie tun, richtig ist. Er hat es überprüft und sah, nein, es ist schade, nicht zu den Anhängern von Hussein zu gehören. Dieser Herr Ich habe das noch nie von jemandem gehört, das, was ich Ihnen sagen möchte. Das ist meine Interpretation. Ich sage immer, Hussein ist ein Jäger. Ein weiser, liebevoller Jäger, der die Herzen, die bereit sind, jagen und erobern möchte. Reine Herzen, die er in die Falle seiner Liebe und seiner Rechtleitung locken will, um sie für die Ewigkeiten zu halten. Imam Hussein ist ein Jäger. Viele sind nicht in seinen Netz gefallen. Aber schaut euch an, wie Hor sich in seinem Netz verfangen hat. Wollen wir heute Hor sein? Lassen Sie mich eine Frage stellen. Haben Sie so viel wie ich gesündigt, meine lieben Jugendliche? Sind wir so große Sündiger? Ist Ihre Sünde so groß, dass man sagen könnte, dass Sie damit einen Schwert in die Hand genommen haben, um Ihren Imam zu bekämpfen? Bei Gott, Sie sind nicht so. Ihr liebt euren Imam. Wenn der Name von Imam Hussein für euch zu hören ist, seid ihr außer euch und ihr liebt ihn und ihr weint und ihr trauert. Ihr seid Husseini. Ihr habt doch nicht euren Schwert gezückt. Die Persönlichkeit von Hussein. Hier ist die Rahmatullah Wasi'a, die Gnade Allahs zugange. Imam Hussein hat uns alle in seinen Bann gezogen. Die gesamte Welt ist in dem Bann von Hussein. Und das ist nur eine Frage der Vernunft. Was macht ihr heute Abend hier? Ich bin hier, damit Hussein mich annimmt. Nein, ich will zu Hussein gehören. Ich weiß es nicht.
Darf ich Sie bitten, Ihren Kopf auf den Boden zu werfen? Wir wollen heute wie Hor sein. Wir wollen unseren Kopf in den Brust legen, damit unser Herr kommt und unser Kopf hochhebt und sagt, schau mich an. Schaut nicht mich an, lassen Sie uns über unser Leben nachdenken. Über die Sünden, die wir, als wir alleine waren, getätigt haben. Unser Schöpfer und unser Fürst der Zeit diese gesehen haben. Lassen Sie uns darüber nachdenken, um zu wissen, wie wir mit unserem Fürst der Zeit zu sprechen haben. Hussein, du bist alles, was ich habe, das Elixier meines Lebens. Wir beneiden all diejenigen, die ihre Haare in der Liebe zu Hussein, in der Mühle der Liebe zu Hussein, weiß gefärbt haben. Hussein Can, nicht, dass du mich von deiner Tür wegschickst. Nicht, dass du mich von deiner Tür wegschickst, Hussein Can. Nicht, dass du mich von deiner Tür wegschickst. Bei den gebrochenen Rippen deiner Mutter. Hor hat seinen Kopf in die Brust gelegt und sein Körper zittert und ist vor seinem Imam und sagt, O Imam, ich bin der, der sie zornig anschaute. Ich bin der, der ihnen gegenüber unhöflich war. Und diese Sünde reicht mir für mein ganzes Leben. Hier ist Hor. Und auf der anderen Seite ist Hussein. Er sagte einen Satz. Mal sehen, ob wir auch heute diesen Satz zu hören bekommen. Aber Hussein sagte, Hor, hebe deinen Kopf hoch. Hor, hebe deinen Kopf hoch. Du brauchst dich nicht zu schämen. Elohi al-Af. Vorher traute er sich nicht, Imam Hussein zu rufen, aber dann wurde er von Hussein angenommen und ging in den Krieg und auf einmal öffnete er die Augen und sah, dass Imam Hussein seinen Kopf auf seinen Schoß genommen hat. O Hor, du bist wahrlich, wie dein Name es sagt, ein freier Mann. Blut sprießte aus dem Haupt von Hor. Imam Hussein hat sein Tuch genommen und auf die Stirn von Hor gebunden Und lassen Sie mich noch einen Satz sagen. Rufen Sie. Hur. Schön für dich, dass in den letzten Sekunden dein Kopf in den Schoß deines Herrn war. Aber wir weinen um die Einsamkeit von Hussein, als niemand da war, um seinen Kopf auf den Schoß zu nehmen. Nur ein einziger. Auf einmal, deshalb sah man nur ein einziger, auf einmal sah man, dass die Haare von Imam Hussein in der Hand von Schemr sind.